Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
Rise up, Retzi, und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen zur 160. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Josh, und es ist endlich wieder soweit. Wir haben, oder wir durften vielmehr, unsere Arizona Cardinals das erste Mal nach einer sehr, sehr langen Zeit wieder auf dem Platz sehen. Letzten Donnerstag haben wir es beleuchtet, heute werden wir es resümieren. Wie auch in der letzten Saison werden wir den Modus fahren. Lukas wird die Reviews moderieren, Lukas wird die Previews moderieren, ich werde die Reviews moderieren. Und insofern gebührt mir heute die Ehre, die beiden legendären jungen Männer anzumoderieren. Und in dem Sinne erstmal einen wunderschönen guten Abend, Mr. Cracker Dennis.
Moin, Tuk Joshua.
Samba ist Brandybock, bin ich, Junge. Nein, erzähl doch mal gerade, weshalb ich dich Cracker Dennis genannt habe.
Ja, weil ich Tuck esse.
Du isst Tuck. Mit was isst du Tuck?
Mit Frischkäse.
Ist das dein Abendessen?
Das ist, ja, ich denke schon.
Weil du hast eine Partnerin. Wunderschönen guten Abend, Lukas.
Moin in die Runde. Hallo, Bird Gang. Hallo, Dennis. Ich kann deinen entsetzten Blick verstehen. Nein, Spaß, alles gut. Hallo Joshua, ich hoffe, es geht euch gut.
Ja, mir geht's bestens, Dennis. Jetzt darfst du sagen, was du sagen wolltest. Entschuldige bitte, das war für das Momentum, weißt du, das war stilistisch.
Puh. Puh. Man merkt, wir sind schon wieder gut drauf.
Rechtfertige dich, mein Freund.
Ich muss mich für nichts rechtfertigen.
Ja, aber warum gibt's denn dann Tuck mit Frischkäse zu Abend?
Weil ich da Bock drauf hab.
Hör mal. Ausgewogener Ernährung gehört.
End of Story. Ich hab da Bock zu. End of Story.
Unfassbar. Wirklich. Also, das
schmeckt total geil. Eben im Vorgespräch hast du mir noch, also, ich sehe, dass du dir darauf an die Palme wedelst, weil du das so geil findest. Und jetzt kommst du mir mit ausgewogener Ernährung.
Hör auf, solche Wörter hier. Du kannst ja nicht mit solchen Floskeln um dich rumwerfen. Nachher müssen wir das hier noch als explicit Content markieren.
Ich wollte gerade schon sagen, ist das dieser Moment, wo wir das erste Mal bei einer Folge anklicken müssen? Unangemessene Inhalte, ja?
Ja, definitiv. Apropos unangemessene Inhalte, davon gab es gestern auch ein paar Szenen im Spiel, Freunde. Die Arizona Cardinals haben gegen die Washington Commanders gespielt. Unterlegen 16-20. Tja, dafür 1-0 Josh. Ja? Leute, wir sehen das auf der anderen Seite des Tunnels. Meine Prediction war richtig. Wenn auch nicht die Höhe der Niederlage, aber ich habe als einziger Niederlage von uns drei Pappenheimer getippt, aber sowas von. Ihr wart beide aus Sieg letzte Woche. Ja, Lukas, du kannst gern. Weißt du was, Lukas, komm, mach's den Lukas, hörst nochmal in die alte Folge rein, ist gar kein Problem. Wenn du mir recht gibst, ist das überhaupt kein Ding. Ja, brauchst den Daumen gar nicht so hier in die Kamera strecken. Ich weiß, dass ich recht habe.
So. Also, ja, du hast recht. Ich habe auch auf Sieg getippt. In dem Zeitpunkt, wo ich das getan habe, wusste ich nicht, dass die Cardinals ohne Quarterback antreten werden.
Ja, Dennis, komm, weißt du was, dann eröffnen wir doch direkt den Abend mit der ersten Rubrik. Was lief nicht, Dennis?
Das Offensivspiel. Das Ausrufezeichen.
Was war denn mit dem Offensivspiel los, Dennis? Woran hattet ihr den? Erzähl doch mal ein bisschen.
Also es hat an vielen Dingen gelegen. Natürlich war die O-Line zum einen ich suche gerade ein Wort, wo man das nicht kennzeichnen muss als explizit.
Explicit Content.
Ja. Ja, nein, also die O-Line war ein bisschen indisponiert teilweise. Ja. Um es mal so zu formulieren. Was dazu geführt hat, dass Josh Dobbs Entscheidungen treffen musste, von denen er oftmals die schlechtere Entscheidung getroffen hat. Und ja, also das Running Game hat gefühlt auch nicht stattgefunden, was auch wieder mit der O-Line zusammenhängt. Im Grunde hätte man das Spiel locker gewinnen können, oder locker vielleicht nicht, aber hätte man das Spiel gewinnen können, wenn man einen richtigen Quarterback auf dem Platz gehabt hätte.
Ja, bevor wir darauf weiter eingehen, Lukas, du hast deinen Finger gehoben. Du hast bestimmt, deine Recherche hat etwas ergeben. Ja, dafür müsstest du dich dann auch entmuten, mein Freund.
Ja, ich war noch so geflasht, dass du wieder mal nicht recht hattest.
Deswegen, ich habe recht gehabt.
Moment.
Du hast auch Sieg getippt.
Nein, ich habe gesagt, wir verlieren mit mindestens einem Field Goal. Ich habe gesagt, knappe Niederlage und wir verlieren durch ein Field Goal. Und du hast sogar nachgefragt, ob es so ist, dass Matt Prater verschießt oder dass der Kicker der Commanders, Sly, trifft. Und ja, es war ja eigentlich halbrichtig.
Es war kein Field Goal, mit dem wir verloren haben.
Nee.
Hast du eigentlich die Three and Outs mitgezählt?
Die Three and Outs habe ich nicht mitgezählt, aber ich kann die gleich nochmal nachzählen. Wie viele Three and Outs hatte ich nochmal in meiner Crazy Prediction? 8?
6.
Ne? 6?
Soll ich nochmal reinhören?
Nein, ist okay, ich vertraue dir voll und ganz. Diesmal lege ich Gewicht in deine Worte. Jetzt aber zurück zum Thema. Ja, Dennis, du hast vollkommen recht. Ich fand aber, also jetzt so subjektiv empfinden, in der ersten Halbzeit hat die O-Line noch sehr, sehr viel besser ausgesehen als in der zweiten Halbzeit und gerade im vierten Viertel ging es steil bergab. Also da hast du wirklich gesehen, das Ding war ein Schweizer Käse, das hatte auch nichts mehr was von einem Gouda mit wenig Löchern, das war wirklich so ein durchlöchertes Ding. Und da haben die Assignments teilweise nicht gestimmt, jeder wurde geschlagen an der O-Line, jedes Matchup wurde verloren und sinnbildlich dafür fand ich, und auch wir haben dieses Talent in der D-Line angesprochen von Washington, war dieser eine Drive, man darf es nicht Drive nennen, weil das war ein Three and Out plus Fumble, war, zuerst macht Daron Payne ein Play, war, glaube ich, Tackle for Loss oder sowas. Danach hat Jonathan Allen einen Play gemacht und den Drive abrunden hat dann der dritte Kollege in der D-Line von Montez Sweat hat dann den Sack und das Ding quasi zugemacht. Ob es jetzt der Drive mit dem einem der drei Fumble war, kann ich gerade nicht mehr zurückverfolgen. Aber das war wirklich sinnbildlich für das, was die Washington D-Line mit unserer O-Line im vierten Viertel gemacht hat. Und das hatte alles andere. Das war explicit Content, um den Cliffhanger, sag ich schon, den Segway vom Anfang nochmal aufzugreifen.
Ja, du, ich glaube, das habe ich dir eben ja schon gesagt, Joshua, als wir eben kurz über das Spiel sprachen, war Dennis noch nicht im Raum dabei. Deswegen ist es für ihn jetzt auch was Neues, genauso wie die Bird Gang. Ich glaube, es hing halt damit zusammen, wir haben drei Viertel ein sehr solides, nenne ich es jetzt mal, Spiel unserer O-Line gesehen. Und im vierten Viertel war einfach dieser Momentum-Switch da. Dieser Momentum-Switch hat sowohl der Defense einen Auftrieb gegeben von den Commanders, als auch die Fans zurück ins Spiel geholt. Und so wie das, nicht nur so wie das aussah, sondern es war ja einfach unfassbar stark, was die Defense von denen dann gebracht hat. Du hast diesen einen Spielzug ja gerade erwähnt und da wurde ja jeder vernascht, als würde er gerade an der Ampel stehen oder sonst was. Also es war, hui, das war echt ein bisschen gruselig. Da fehlte halt einfach das Fortführen der eigenen guten Leistung aus den ersten drei Quartern. Aber gut, es gibt halt Hausaufgaben zu tun.
Ja. Und das wirklich Traurige an diesem sinnbildlichen Drive, oder den ich ja gerade angesprochen hatte, der ja zugleich dann der Three and Out gewesen ist, war wirklich, dass du, oder das war sogar der Three and Out mit Fumble, also nicht Three and Out, aber ne, Three Downs und Fumble beim Third Down, war, dass du wirklich zuerst Paris Johnson hattest, der geschlagen worden ist. Da ging einfach gar nichts, das war dieser Laufspielzug. Da ging, wie gesagt, Daron Payne einfach an ihm vorbei. Dann hattest du die nächste Baustelle, das war dann Chialta Froholt, der vom Snap direkt weggeschlagen worden ist. Da kam Chialta Froholt gar nicht vom Ball weg, da war Jonathan Allen schon im Backfield gefühlt und zog an Chialta Froholt vorbei wie der ICE. Und dann hattest du DJ Humphreys, der dann, sage ich mal, von Montez Sweat zu allem Übel dann beim Third Down vernascht worden ist. Also es hat sich einmal durchgezogen, wie so ein roter Faden durch die O-Line. Jeder war mal dran, geschlagen zu werden und das hat sich dann durch das gesamte vierte Viertel gezogen.
Also eine konsequente Teamleistung.
Ja, das war eine konsequente Teamleistung. Aber insofern musst du, finde ich, wenn man das Ganze jetzt, ja, ich meine, wir haben das Spiel am Ende auch verloren, auch weil in der Offensive Line am Ende irgendwie so ein bisschen der Dampf gefehlt hat oder Washington einfach mehr Dampf hatte, man weiß es ja nicht. Aber du konntest dich zumindest für drei Viertel fast gegen die Washington D-Line behaupten und das sah ja teilweise wirklich nicht allzu schlecht aus.
Nein, auf keinen Fall. Ich stimme dir da vollkommen zu. Es war ja auch ganz lange so, dass du wirklich, wenn du deine Drives konsequent durchgezogen hättest, und damit meine ich die Drives, wo unsere Defense die Offense der Commanders in Schach halten konnte, und das war ja ganz oft im dritten Viertel so, wenn wir da einen konsequent durchgespielt hätten und der hätte zum Touchdown geführt, ja, sorry, liebe Bird Gang, es ist wieder hätte, wäre, wenn, dann hättest du das Spiel sehr, sehr schnell auf Eis legen können, wenn die Defense die Leistung weitergezeigt hätte. Aber es kam halt zu diesem Momentum-Switch und auch mit dem Regen, da hatte Josh Dobbs ja wirklich Probleme, den Ball festzuhalten. Hat er ja auch sofort in der Kabine nachher selber gesagt, das hatte man sogar im Training geübt, war halt einfach doof von ihm. Aber so ist es halt.
Also Regen darfst du schon mal gar nicht als Ausrede verwenden in der NFL. Wenn du die Pille in der Hand hast, hältst du die Pille gefälligst fest, unabhängig davon, ob es nass ist oder nicht. Da du auch dreimal gefumbled hast, ist das, also fool me once, shame on you, fool me twice, ne? Und dann noch ein drittes Mal, um die Kür abzurunden. Von daher, die drei Fumble ja dann tatsächlich auch gegen Ende des Spiels haben halt einfach die Luft komplett rausgenommen, hatte man das Gefühl, ne? Jetzt sage ich mal, auf einen weiteren Punkt einzugehen, den Dennis eben schon genannt hatte. Das Laufspiel war ja auch quasi non-existent, bis auf ein, zwei Läufe, die tatsächlich dann auch für 6, 7, 8 Yards gingen. Also Washington hat in unserem Backfield gelebt teilweise.
Ja, ganz schlimm fand ich eigentlich, war der Abend für Keonte Ingram, weil er ja wirklich, ja, wie soll ich das jetzt nett ausdrücken? Ich glaube, hat er überhaupt positive Yards am Ende? Ich muss mal
gerade schauen. Nein, er hat negative.
Genau, weil jede Aktion, wo er den Ball angefasst hat, er wurde ja so krass hinter die Line of Scrimmage gedrängt, er kam da einfach nicht mehr raus, weil dann auch direkt 3, 4 Leute vor ihm standen. Er hat dann teilweise, hatte ich das Gefühl, dass er auch falsche Entscheidungen getroffen hat. Aber ganz ehrlich, für ihn einfach ein sehr, sehr, sehr gebrauchter Tag, weil der hat ja leider nichts auf die Kette bekommen.
Ja, bei den wenigen Snaps, die er gesehen hat, sage ich mal, ging es dann auch jedes Mal rückwärts. Und das war wirklich sehr, sehr traurig, einfach weil du willst ja schon, wenn du die Chance bekommst, willst du ja auch was zeigen. Und in dem Fall kannst du Keonte Ingram wirklich nicht, also in gar keinem Fall die Schuld dafür geben, dass jedes Mal, wenn er den Ball bekommen hat, die O-Line schneller geschlagen worden ist als Sahne im Sommer. Und insofern, es ist wirklich schwierig. Dennis, was hast du eben noch angesprochen in Bezug auf die Offense? Was hat noch nicht gestimmt?
Naja, also dadurch, dass halt Josh Dobbs öfter mal ins Scramblen gedrängt wurde, dabei hat er auch falsche Entscheidungen getroffen. Wenn ich mal diesen einen Sack erinnert, wo der Drive losging bei der eigenen 11, 12, 13 Yard Linie, wo die O-Line erst gehalten hat, er den Ball irgendwie 3, 4 Sekunden hält, dann nach hinten geht und nach rechts rausklemmen will, genau in die Arme von den beiden Verteidigern. Das muss man sehen. Die Jungs sind da irgendwie 3,80 Meter groß und 2,50 Meter breit. Auf der anderen Seite stand gar keiner. Also er hat sich entschieden, auf die rechte Seite rauszusquammeln und ist ihnen genau in die Arme gelaufen. Ich glaube, die fragen sich heute, wie sie die Zack bekommen haben.
Ja, ich denke auch, aber ich sage einem geschenkten Gau, schaust du nicht ins Maul. Und du hast einfach schon gemerkt, dass gerade zwischen Quarterback oder auch intern in der O-Line auf jeden Fall noch Abstimmungsbedarf herrscht, gerade wenn du, sage ich mal, so einer talentierten D-Line gegenüberstehst wie der von Washington, weil die haben einfach das Spiel am Ende heraus dominiert. Wie gesagt, am Anfang fand ich, war die Skill-Gap zumindest oder die vermeintliche Skill-Gap noch nicht wirklich immanent. Das kam wirklich erst im Laufe des Spiels, fand ich. Und dann, wie gesagt, mit diesem einen sinnbildlichen Drive, das war quasi, da haben wir dann die Büchse der Pandora geöffnet und ab da war auch schützenfest für Jonathan Allen, Deron Payne und Montez Sweat, weil die haben wirklich extrem gut ausgesehen, keine Frage.
Ja, es wirkte lange Zeit so, als könnten wir da wirklich was mitnehmen. Ich glaube, da hat sich auch jeder Cardinals-Fan gefreut, so nach dem Motto, jetzt nehmen wir aus Washington was mit. Aber wenn wir an dieser Stelle einfach nochmal so rückblicken, wenn deine Offense nicht in der Lage ist, einen Touchdown zu erzielen und auch bei Third Downs, Joshua, hast du Statistik offen? Ich glaube, es waren
4 von 14.
4 von 14.
Und 8, irgendwas Yard im Durchschnitt.
Genau, das war einfach da zu schlecht, muss man einfach zugeben.
Ich, ja, Dennis?
Also unabhängig jetzt von der O-Line-Thematik, ich habe das Gefühl, und ich werde es nicht beweisen können, und keiner wird mir das Gegenteil beweisen können, mit meiner Quarterback hätte man das Spiel gewonnen. Mit Kyler Murray ganz sicher. Mit Clayton Tune vielleicht auch. Weil, was ich halt jetzt nicht ganz verstehe, du spielst die ganze Preseason mit einem Quarterback und nach der Preseason tradest du für einen anderen, lässt du dann spielen. Das, die Abstimmungsprobleme, die du gerade angesprochen hast, sind ja einfach natürlich, weil die sich wirklich noch nicht einspielen konnten in der Preseason. also für mich macht dieser Trade nach dem Spiel gestern irgendwie nicht wirklich Sinn. Kann ja alles noch kommen, weiß man ja nicht. Aber gerade jetzt habe ich Fragezeichen, ob das vielleicht der erste Fehlgriff unter diesem Regime gewesen ist, in der Personalentscheidung.
Lass uns mal gerade überlegen. Ist er seit 17 Tagen auf dem Roster? Ich meine, ich habe irgendwo...
Auf den Tag genau datieren, ja.
Ich meine, ich habe irgendwo 17 Tage gehört. Und ja, er hat... Dennis, du hast vollkommen recht, er hat keine Snaps in der Preseason gesehen. Und jetzt kommen die Abstimmungsprobleme. Woher sollen sie sonst auch kommen? Also es ist ja, also ist ja logisch, dass dann noch nichts eingespielt ist. Aber ja, einfach schade, dass man dann am Ende dem doch ein wenig bitterem Ergebnis entgegensehen muss.
Ach, unterm Strich finde ich es gar nicht bitter. Also ich meine, das Positive ist, man hätte das Spiel gewinnen können. Im letzten Jahr und vorletzten Jahr haben wir uns über solche Spiele geärgert, weil wir da in einem Modus waren, dass man wirklich gewinnen möchte. Jetzt hat man es verloren und denkt sich, ja, mein Gott, passt halt für den Draft schon mal.
Ich finde auch, das Spiel macht trotz der Niederlage extrem Lust auf mehr. Weil du siehst halt diese große Baustelle in der Offense, vor allem Third Down Conversion etc. Aber was du auch siehst, ist eine...
Ja, warte. Jetzt muss ich mal eine Hengste mal gerade an die Leine nehmen. Wir wollen ja hier heute mit einem roten Faden durch die Folge gehen.
Entschuldige, lieber Jörg.
Lassen wir das Statement erstmal so stehen, dass Cardinals Football auch von gestern mehr, also Laune auf mehr macht tatsächlich. Wie gesagt, war eine bittere Pille zu schlucken, weil am Ende des Tages haben wir uns gerade durch die offensive Leistung gestern wieder selbst ins Boxhorn gejagt. Wir haben uns selbst geschlagen, offensiv, wenn man so möchte. Und insofern, also wie gesagt, keine der beiden Offenses hat sich aber so ein bisschen mit rumbekleckert. Wie gesagt, die Cardinals 210 Yards total. Kein offensiven Touchdown, eines von drei Teams in der NFL, die sich damit rühmen dürfen nach Woche 1. Die anderen beiden sind die New York Giants und die Cincinnati Bengals. Also insofern Abstimmungsschwierigkeiten offensiv in Woche 1. Davon sind nicht die einzigen Betroffenen, die Arizona Cardinals, so viel sei mal gesagt. Davon sind auch amtlich datierte Franchise-Quarterbacks nicht gefeit. Von daher weiß ich auch nicht, inwiefern ich zu der Debatte mit Josh Dobbs stehe. Ich glaube halt schon, dass gerade wenn du der Quarterback des Teams bist, dass dein Gesicht halt einfach in den Fokus gerät, keine Frage. Du bist der, ich will nicht Game Manager sagen, weil das ist so abwertend, aber du bist halt einfach, ne, du bist die Führungsperson auf dem Feld der Offense und in dem Fall führen alle Stränge erstmal auf dich zurück, keine Frage. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht mit einem anderen Quarterback genauso ausgesehen hätte, weil die D-Line der Washington Commanders war halt einfach dominant gegenüber unserer O-Line, wir haben es gerade besprochen. Dann darüber hinaus, was Washington nicht machen musste, war blitzen. Dementsprechend war auch im Backfield sehr, sehr häufig alles gecovert. Wenn man sich das Tape anschaut, dann waren die Receiver halt einfach zu großen Teilen noch einfach nicht offen. Ja, oder wenn, dann war es halt eine Ausnahme. Also insofern, alles in allem, denke ich, dass es so ein Konsortium in der Offensive war. Und ich glaube, damit können wir das Thema Offensive abrunden. Aber auch die Commanders-Offense hat sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert und finden wir damit doch einfach den Segway zu der Thematik, die du gerade ansprechen wolltest, Lukas.
Ja, die Commanders-Offense hat sich auf keinen Fall mit Ruhm bekleckert. Nach dem Touchdown hat man ja gedacht, oh, wo führt das jetzt hin? Machen die jetzt genauso weiter und jeder Drive wird ein Touchdown, aber ja, ich meine, korrigiert mich bitte, wenn ich chronologisch falsch liege. Dann kommt erstmal die Interception von Zaven Collins. Dann kommt der Fumble, den Victor Dimukeji erreicht. Und dann kam doch Dennis Gardeck und Cam Thomas, die den defensiven Touchdown holen. Da ging das Rad aber für die Offense der Commanders ganz schnell rückwärts. Denn da lief plötzlich gar nichts mehr nach dem Touchdown. Das wirkte so, als hätten die das Ding im Kopf schon gewonnen und waren auf ein weiteres Spiel gar nicht vorbereitet. Deswegen, da hat unsere Defense echt zu überzeugen gewusst. Natürlich hatten wir diesen einen Drive, das darf man nicht außen vor lassen, mit den Josh 62 oder 67 Penalty Yards.
Warte, ich glaube, es waren 67.
67 Penalty Yards?
Ja.
Das ist halt einfach eine Hausnummer, damit schenkst du denen zwei Drittel des Feldes und du hast gemerkt, das hat alle so gefrustet und danach war es wie eine Zündung, die in die richtige Richtung ging. Marco Wilson hat Terry McLaurin super gecovert. Generell, unsere Cornerbacks haben die Spieler häufig sehr gut gecovert. Ich gehe nur aufs häufig, weil teilweise wurden ja doch Big Plays zugelassen. Und was unsere Defense da abgerissen hat mit den 6-6, ey, Props, wirklich. Und du musst ja sagen, es gibt jetzt gerade in unserer Offense, in unserer Defense, Entschuldigung, nicht den Superstar, wie man ihn letztes Jahr mit JJ Watt hatte. Den gibt's Stand jetzt gerade nicht. Und dann diese defensive Leistung, Respekt.
Ja, wie gesagt, definitiv. Du hattest die Penalties gerade angesprochen, lass uns gleich darauf eingehen. Kann mir jemand sagen, wie lange war der längste in Punkte mündende Drive der Washington Commanders? Weiß das jemand von euch auswendig?
Ich müsste schätzen, ich wüsste es nicht.
Der längste in Punkte mündende Drive der Commanders dauerte 55 Sekunden und ging für 69 Yards. Das war der letzte Drive vor der Halbzeit. Die restlichen in Punkte resultierende Drives waren 4 Plays, 7 Yards. Das mündete in einem Field Goal. Das war das letzte Field Goal des Spiels für die Commanders. Dann hattest du den Touchdown Drive, der ging aber nur für 29 Yards in 7 Plays, weil Joshua Dobbs den Ball ja bei uns vor der eigenen Haustür gefumbelt hat. Und dann war der nächstbeste Drive, der in Punkte gemündet hat. Ah ja, warte. Keiner. Nee, warte, ich muss irgendwas übersehen haben, weil die Rechnung geht nicht ganz auf. Warte,
Touchdown.
Nee, Touchdown 29 Yards, 4 Kurve vor der Halbzeit, 6 plus 7 sind 13. Wo ich denn? Ah ja, der erste Touchdown, klar.
Mit Bijan Robinson, der in der Endzone frei war, ja.
Ah ja, das war der längste Drive. Aber wie gesagt, das war dieser 67-Yard-Penalty-Drive. Und jetzt können wir ganz gerne ganz kurz darauf eingehen, weil du hast die defensive Leistung angesprochen. Prinzipiell, wirklich, die haben die Commanders so gut in Schach gehalten. Aber dieser eine Drive, da haben die sich gefühlt selbst ins Ausgeschossen. Ne? Du hattest die erste Flagge. Das war der erste oder First and Ten. Sam Howell scrambled an die Sideline. Und ich muss an der Stelle sagen, Quarterback spielen ist auch echt einfach. Weil, ich weiß nicht, wer es gesehen hat in der Wiederholung von Donnerstag, Patrick Mahomes faked den Slide gegen wen? Der Detroit Lion fliegt einmal um die Welt, weil er halt vollkommen daneben scheppert. Also er wollte ihn ja nicht tacklen, weil Mahomes den Slide gefaked hat, fliegt dann vorbei und Mahomes macht das First Down danach noch. So, da habe ich schon Kommentare im Internet gesehen, von wegen so, ey, das sollte eigentlich ein Penalty sein, ganz im Ernst, kannst du halt nicht bringen. Was ist das denn für eine Scheiße? Weißt du? Die Defender ziehen sich zurück, weil sie sich keine Flagge holen wollen und dann faked er den Slide. Was soll das? Kannst du halt nicht bringen. Und dann beschwerst du dich, wenn du getroffen wirst. Ja, Weidmanns halt, ne? So, das war die erste Flagge, wo sich Kaiser White, okay, der Hit war vielleicht auch ein bisschen spät, aber er hat Sam Howell gerade mal begrüßt, von wegen so, hey, schön, dass du da bist. Das war doch sogar Helmet-to-Helmet-Call oder sowas, ne?
Es war ein Helmet-Call.
Lowering the Helmet.
Ja. Und ein persönliches Foul quasi wurde es gegeben. Es ist so ein Ding, wenn du die Regel Konsequenz auslegst, kannst du es so machen. Wenn du dir die Szene in der Zeit über anguckst, dann ist es so, dass wer war der andere Cardinal, der den Tackle mit angesetzt hat?
Cameron Thomas.
Cam Thomas hat eigentlich Sam Howell schon im Tackle drin. Dadurch zieht er ihn runter und dadurch ist er automatisch schon mal niedriger in der Bahn, in der Flugbahn von Kaiser White, der wie so ein D-Zug angerauscht kommt. Und wie soll der da noch aus dem Weg, dem Tackle noch aus dem Weg gehen? Der hatte wahrscheinlich eine andere Körperstelle von Sam Howell anvisiert, die plötzlich aber in der Sekunde tiefer war, weil Cam Thomas ihn schon an den Beinen erwischt hatte. Also rein regeltechnisch, ja, kann man Helmet to Helmet geben. Faktisch ist es halt wieder so eine Grauzone, wo man sagt, konntest du auch nicht mehr verhindern als Defender.
Selbe Logik kannst du 3 Snaps später anwenden, weil da gab es direkt den nächsten Lowering the Helmet to, und es heißt offiziell Make Forcible Contact. Ist ja neu. Und da hat Jalen Thompson sich die Flagge abgeholt, wo er ja den Passcatcher de facto einfach nur weggelümmelt hat. Und der Passcatcher hat den Helmet ja genauso gelowert wie Jalen Thompson auch. Also, ich meine, wo differenzierst du hier? Weißt du, was ist die Logik dahinter? Wenn der Offensivspieler doch genauso den Kopf runternimmt, um Contact zu initiaten, wie der Defender, warum wird der Defender dafür geflaggt? Das ist eine Frage, die ich habe. Also, ich meine, das ist so eine prinzipielle Frage. Ich beschwere mich, wie gesagt, nicht, weil technically, wenn du sagst, das geht gegen den Defender, geht's ja gegen den Defender so. Ich will nicht gegen die Regeln sprechen, aber Es ergibt für mich keinen Sinn.
Ich bin da voll deiner Meinung. Ich habe nämlich das genauso wahrgenommen wie ihr. Und deswegen habe ich ja auch bei uns im Chat gestern die Nachricht geschrieben, ey, die Flaggen fliegen, die Flaggen sind auch berechtigt, aber schon ein bisschen kleinlich, weil es genau, bei Kazir White habe ich das schon gesehen, der übrigens, Fun Fact an der Stelle, einfach mal den Ref danach, weil er mit dem Helmet erwischt hat, blutig geschlagen hat. man muss ja wirklich sagen, das ist einfach total unglücklich gewesen, weil wir wissen, alle drei und ich glaube auch die gesamte Bird Gang, dass Jalen Thompson und Kazir White diese Flagge wahrscheinlich das einzige Mal in dieser Saison so gesehen haben, weil die jetzt ganz genau wissen, sie müssen aufpassen. Denn der offensive Spieler, in dem einen Fall Cameron Thomas, zieht ihn runter, deswegen Helmet to Helmet. Und bei Jalen Thompson, er geht runter, weil er den Catch hat und will den securen und will zu Boden gehen. Ja, und dann trifft er ihn halt am Kopf. Natürlich sind das blöde Calls dann für die Cardinals, weil es am Ende einfach, ja, kleinlich wirkt. Aber wie Dennis schon gesagt hat, wenn du das so auslegst, schimpfen darfst du darüber halt auch nicht.
Aber ich weiß gar nicht, ob du die vermeiden kannst. Ich meine, wie Dennis an der Situation mit Kazir White ausgemalt hat. Ich meine, manchmal sind die Situationen nicht zu vermeiden, weißt du? Manchmal bist du halt in der Bewegung und was willst du denn machen? Willst du Snap und ciao?
Nein, ich glaube, vielleicht muss die Regel von der NFL in dem Bezug einfach noch ein bisschen verfeinert werden, oder?
Ja, man könnte jetzt ja auch hingehen und man macht ja bei jedem Punkt, macht man einen Videobeweis. Also guckt man sich den Kram nochmal an. Und bei solchen Fouls könnte man sich auf dem Video auch nochmal angucken und sagen, Mensch, das ist jetzt mehr oder weniger dumm gelaufen, weil die Situation, der wurde runtergezogen, der andere konnte nicht mehr ausweichen, die sind zusammengerasselt, aber man kann dem Verteidiger da jetzt nicht wirklich Absicht unterstellen. Du siehst aber auch genauso Helmet-to-Helmet-Calls, wo du genau siehst, der Verteidiger hätte abstoppen können, der Verteidiger hätte den Kopf gar nicht runternehmen müssen. Der hat da schon drauf spekuliert, dass er ihn einmal voll erwischt. Vielleicht auch nochmal eben, wie du gerade schon sagst, hallo, da bin ich. Und dass man sich diese Szene nochmal anguckt und sagt, dumm gelaufen oder ja, das war Absicht und da kriegt er auch die Strafe für.
Ja, bin ich voll deiner Meinung.
Ich meine, gerade wenn Absicht im Spiel ist, kann man ja auch irgendwann von Targeting, meine ich, sprechen, ne? Ich meine, wir sind jetzt keine Rules-Expert und so weiter und so fort, aber da gibt es gegebenenfalls Nachbesserungsbedarf. Jedenfalls, das waren zwei der Flaggen, die wir uns in dem Drive eingehandelt haben. Das Personal Fouls waren jeweils 15 Yards, macht 30 in der Summe. Und dann kamen noch die 37 Yards Pass Interference von Marco Wilson gegen Terry McLaurin dazu. Ja, also, ich will mich jetzt nicht über den Call streiten. Wie gesagt, ich glaube, der eine hat es gecallt, der andere nicht. Aber sei es drum, waren 67 Yards in Flaggen bei einem 91-Yard-Drive, macht wie viel Eigenmarke? Sind 25? 25. 25 Yards Eigenmarke, Haus aus dem House of Washington.
Starke Offense-Leistung.
Hammer, crazy. Und um nochmal einen größeren Punkt aufzugreifen, ich fand die Kommunikation in der Defense, die hat so super solide gewirkt, also wirklich sehr solide. Es gab keine blown assignments, es gab wenig explosive Plays, die zugelassen worden sind. Ich glaube, ein oder andere Mal hat Sam Howell tatsächlich auch einen Ball daneben gelegt, weshalb dann, obwohl der Receiver offen war, tatsächlich den Ball nicht fangen konnte. Hängt natürlich dann aber auch immer so ein bisschen mit Pocket Presence und Pressure in der Pocket zusammen und so weiter und so fort. Unabhängig davon aber, zum Beispiel auch beide Touchdowns waren nicht zugelassen worden, weil irgendein Assignment nicht gestimmt hat oder weil jemand sein Matchup nicht gewonnen hat oder jemand seine Zone nicht koordinieren konnte, sondern das waren Scramble Plays. Und das eine Mal hatte dann der Defender nach 5 Sekunden den Robinson verloren gehabt, was nach 5-6 Sekunden passieren kann, bin ich ehrlich, da bin ich gar nicht mal mad. Und das zweite war ein QB Scramble, wo du keinen Spy hattest, weil alle in Coverage gewesen sind. Also von daher, ich fand, alles in allem war die defensive Leistung, und da kannst du dich wirklich absolut nicht beschweren, mit das beste Spiel, das wir gesehen haben seit 18 Wochen. Vance Josephs Defense letztes Jahr nicht ein so ein Spiel hingelegt.
Bin ich voll deiner Meinung. Du hast auch gesehen, das fand ich auch sehr gut, sofort nach dem Spiel in der Pressekonferenz wurde Jonathan Gannon gefragt, was er denn zu diesem Drive sagt, der 67 Yards Penalties gefressen hat. Und hat er gesagt, ja, es war unser Fehler, es war mein Fehler. Wir wollten, dass die Jungs violent spielen. Wir wollten, dass die zeigen, dass sie hart draufgehen können. Und eventuell sind wir da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, dass es halt so aussah.
Fragen wir doch mal den Schiedsrichter, der ausgewechselt worden ist. Fragen wir ihn doch mal.
Obwohl ich ein Meme gesehen habe, wie der umgehauen wird. und dann es noch schaffte, wie der Undertaker, die Flagge aufs Spielfeld
zu werfen. Aber du hast so richtig gesehen, wie ihm das schwerfiel, weil er eigentlich war ja Rechtshänder, weil die rechte Hand hat angefangen zu bluten und er hat mit links dann aus der anderen Pocket auf der linken Brustseite oder so die Flasche, die Flagge rausgeholt. Es sah wirklich gut aus.
Es sah aber so lustig aus, weil er ja auf dem Rücken lag, die Beine 90 Grad nach oben und dann einfach wieder nach vorne gekippt ist und ja. Die Beine waren immer exakt im 90 Grad Winkel. Das war wild. Einfach wild. Aber ja, da sind sie vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Du hast aber auch gemerkt, sie sind danach direkt eingefangen worden. Weil danach gab's so einen Drive nicht mehr. Danach gab's auch keine Helmet-to-Helmet-Calls mehr. Das heißt nicht, dass es keine unnötigen Flaggen mehr gab. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber sie haben sich halt wieder gefangen und haben gemerkt, okay, das geht gerade in eine Richtung, in die wollen wir gar nicht hin.
Also ich will da jetzt nichts schönreden an Helmet-to-Helmet-Aktionen. Aber diese Physis zeigen zu wollen, finde ich schon gut. Und dass man dann dabei vielleicht mal überdreht oder den falschen Moment trifft und läuft vielleicht so ein bisschen unter Kollateralschaden am Ende des Tages. Da wird keiner rausgehen und irgendwie den Spieler verletzen wollen oder sowas. Aber ich finde das gut, dass sie diese Füße zeigen. Also, und vielleicht ist es sogar dann auch okay, wenn man mal einen Touchdown oder kassiert mit einem oder ein Drive mit vielen Penalties hat, wo man daraus dann einen Touchdown kassiert, aber dass der Gegner trotzdem weiß, ey, die tun mir weh.
Ja, definitiv. Alles in allem, die Defense hat denen, glaube ich, einfach wirklich kein Yard geschenkt und das war wirklich schön zu sehen. Die mussten für jeden einzelnen Yard kämpfen, abgesehen davon, die Laufverteidigung stand auch ultra solide. Nicht Bijan Robinson, sondern, wie heißt er noch gleich? Brian Robinson, danke. Oder überhaupt die gesamte Washington Offense hat im Laufspiel, warte ganz kurz, im Laufspiel 3,3 Yards pro Lauf gehabt. 3,3 Yards ist absolut wundervoller Wert. Die Cardinals hatten mehr mit 3,8. Wenn mir das nicht glaubt, der muss mir glauben, weil so ist der Stat. Aber es liegt auch daran, dass Marquise Hollywood Browns 29-Yard-Run, glaube ich, das Ganze so ein bisschen verfälscht. Aber das ist mir egal. War auch ein Lauf. Ne? Also insofern einfach schön zu sehen, dass die Defense da wirklich sehr, 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 sehr solide ausgesehen hat. Ungeachtet der Gründe, ich meine, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, die Washington Offense war jetzt sowieso, es ist nicht das Bollwerk in der NFL. Sam Howell war sein dritter Start, glaube ich, oder sein zweiter oder dritter Start in der NFL. Insofern, es gab natürlich definitiv Gründe, die jetzt dafür gesprochen haben, dass unsere Defense auch ein einfacheres Matchup in Woche 1 hat. Aber umso gespannter bin ich auf das kommende Matchup gegen die Giants, einfach nur für die Defense, um zu sehen, wie knüpfst du an der Leistung gegen Washington an? Weißt du, behältst du dir das Momentum? Bleibst du weiterhin so physisch? Schaffst du das dasselbe nochmal abzurufen? Oder sage ich mal, ne, stagniert deine Leistung oder nimmt sogar ab oder wie auch immer? Das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Absolut. Bleiben wir noch ganz kurz bei dem Flaggenthema. War es nur mein Eindruck oder jedes Mal, wenn die Offense tatsächlich irgendeinen Big Play oder irgendwas in die Richtung hatte, wurde jedes Mal durch die Flagge zurückgezogen? Teil dir das Empfinden?
Nö.
Klasse. Hör mal.
Nein, ich habe das nicht so wahrgenommen, wie du das jetzt gerade beschreibst. Vor allen Dingen wirklich, ich kann mir auch nicht an so riesig viele Big Plays erinnern, davon mal abgesehen, aber. Nee, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man sich da so viel kaputt gemacht hat. Also die Big Plays. Aber subjektive Wahrnehmung halt.
Ich hatte teilweise den Eindruck oder die Sorge, dass wenn eine Flagge aufs Feld kam, dass der Drive gestallt wird, der offensive Drive der Cardinals. Aber häufig war es dann wirklich gegen die Defense oder irgendwas gegen die Washington Commanders. Da bin ich deswegen eigentlich erfreut gewesen. Natürlich hattest du zweimal, ich meine, zweimal illegal man downfield.
Ineligible.
Ineligible, danke. Das habe ich kurz verstolpert. Das hattest du. Das ist ärgerlich gewesen, weil die Drives eigentlich gar nicht so schlecht aussahen. Was mir noch ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, und ich glaube, dass sich der Spieler nicht nur direkt danach, sondern auch heute extrem in den Arsch beißt, ist Zach Ertz. Der einmal diesen Touchdown hat klar, das ist der, der ganz klar auf Josh Dobbs Nacken geht, weil er einfach zu hoch wirft. Und das andere Mal, wo Zach Ertz den Ball nicht fangen kann, weil er durch seine Hände flutscht, weil da hat es ja auch geregnet, soll keine Entschuldigung sein. Aber ich glaube, das waren so zwei Plays, die hätten nochmal gut was ändern können.
Definitiv, aber ich meine, alles in allem musste tatsächlich, also A, jetzt um nochmal auf den Punkt konkreter einzugehen, ich glaube, bei Zach Ertz hast du einfach gesehen, der Mann ist ein bisschen rusty. Aber unabhängig davon hat mir, wir haben gerade eben über das Physis-Level der Defense gesprochen, ich fand auch gerade das Physis-Level im Rahmen der Offense, jetzt nicht nur O-Line oder sowas, sondern gerade auch zum Beispiel das Wide-Receiver-Blocking hat mir extrem gut gefallen. Das waren ja auch, wenn ein Lauf funktioniert hat, dann waren es ja teilweise die auch wirklich die Endarounds, es waren die Jet-Sweeps, die zwei, dreimal funktioniert haben. Es waren die Tight-End-Screens, die zwei, dreimal funktioniert haben. Und da ist mir sinnbildlich dieser eine Block von Michael Wilson im Hängen geblieben. Dennis, du hast den Finger gehoben.
Nein, ich habe dir nur gerade damit zustimmen wollen. Ich habe den Finger nicht gehoben, sondern ich habe nur quasi so gezeigt, weil wo du gerade sagst, die Blocks, und da hättest du nicht weitergesprochen, hatte ich gesagt, und da hätte mir dieser eine von Michael Wilson direkt, wäre mir in den Kopf geschossen. Und ja, du hast es gerade selber noch erwähnt. Also,
ja, es tut mir leid, ich wollte dir da nicht vorweggreifen, aber
alles gut.
Aber Michael Wilson hat da seinen Opponent, seine Assignment halt wirklich gemanhandelt, wenn man so möchte. Also er hat ihn wirklich dominiert. Und das hatte aber überhaupt, das Wide Receiver Blocking hat sehr, 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 sehr gut ausgesehen, auch fand ich. Wenn denn die Personalien auf der Seite waren. Weil was Washington extrem gut gemacht gestern, fand ich, die waren super schnell mit mehr Männern am Ball als wir. Gerade auch in der Defensiven gegenüber unserer Offensiven. Das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Was dir aber natürlich auch gut auffällt oder leicht fällt, wenn du nur mit vier Mann an der Line of Scrimmage stehst, ne? Und das fand ich auch bei den Cardinals in der Defensiven, war das ein sehr, sehr auffälliges Team, dass wir einfach dadurch, dass wir auch tatsächlich Druck durch die Front Four generieren konnten, teilweise super einfache Coverage spielen konnten.
Ja, absolut. Genau das, was wir ja angesprochen haben. Wenn du es hinbekommst, mit den Front Four Druck zu machen, haben es deine Cornerbacks, deine Safeties einfacher. Und das haben wir gestern super geschafft. Und was mir da in Erinnerung geblieben ist, war, ich muss leider passen. Ich weiß nicht mehr, war es Josh Woods oder war es Kaiser White? Die schießen durch eine Lücke und rammen den O-Liner, aber sowas von weg,
ja,
der in Sam Howell fliegt und Sam Howell geht dadurch zu Boden. Das war Bowling spielen mit einem O-Liner, dessen Quarterback umwirft.
Ja, also alles in allem, die Front 7 generell, wir haben 6 Sacks generiert. Wer hatte die meisten Sacks für die Arizona Cardinals gestern, Leute?
War es Gardeck?
Es war Dennis Gardeck mit 2 Stück. Wer hatte noch? Jonathan Ledbetter hatte einen, Carlos Watkins hatte einen, Victor Dimukeji hatte einen und Leki Futo hatte einen. Da wurde er aber, sage ich mal, für diesen Scramble von Sam Howell und wo er ihn in Negativ-Yards out of bounds geschickt hat. Wir hatten ebenfalls 6 Tackle for Loss. Also auch die D-Line hat wirklich sehr, sehr gut ausgesehen gegen die Washington O-Line. Das waren ja etwas, wo wir ja auch Fragezeichen dran gesetzt haben, von wegen, ne, wie schätzen wir die Performance ein, was können wir von der jungen Gruppe erwarten. Und Dennis Gardeck hatte seinen ersten Sack seit 2021, Entschuldigung.
Und an der Stelle freut es mich ganz persönlich für Dennis Gardeck, aber es freut mich auch für Victor Dimukeji. Der Mann hat so viel Gras gefressen in der Preseason, weil man ihn sich ständig beweisen lassen musste. Ich sage jetzt mal musste. Er hat es jetzt endlich in einen aktiven Roster geschafft und dann holt er auch noch diesen Ball da raus bei Sam Howell einmal. Also wirklich, freut mich einfach richtig für den, dass er jetzt produzieren kann. Und ich glaube, mit jedem Play, was so läuft wie gestern, wächst das Selbstvertrauen und er kann nur daran wachsen.
Ja, definitiv. Was ich aber auch sehr, sehr schön fand, war das Team, das Nick Rallis, sag ich mal, gecallt hat, im Sinne von die D-Line-Rotation, die war unheimlich. Also der hat gefühlt jedes Down die D-Liner komplett einmal ausrotiert oder zumindest Personalien durchrotiert. Was, glaube ich, sag ich mal, natürlich auch hilft. Einfach, ne, du kannst an der Sideline mal 1, 2 Plays aussetzen, holst Luft, gehst wieder rein. Und das ermöglicht dir halt quasi, ne, wenn du diese Tiefe hast in dem Raum, Und gestern hat die Tiefe tatsächlich auch Anwendung gefunden. Kannst du natürlich diese Rotation zutage bringen, musst nicht ständig deine Top 4 spielen oder sowas, ne? Und gerade, also Bijo Ojulari, die Snap-Counts sind ja noch nicht komplett veröffentlicht, aber ich meine, er hätte 18% der Snaps gespielt defensiv gestern, was ja sehr wenig ist. Und gerade, also was ja auf seine Verletzung zurückzuführen ist und dass du ihn langsam in die NFL akklimatisieren willst und reinführen willst und so weiter und so fort. Aber gerade wenn er jetzt auch noch häufiger, sage ich mal, Snaps sieht, ich glaube tatsächlich, dass wir auch gegen profiliertere O-Lines gegebenenfalls, dadurch, dass wir ja so eine tiefere Rotation in der D-Line haben, zumindest ein gutes Prospect haben, was das angeht. Und dass wir tatsächlich einige Fragezeichen gestern schon beantwortet bekommen haben, ist natürlich immer noch das große Fragezeichen, das da über allem schwebt. Schaffst du die Leistung, die du gestern gegen die Commanders gezeigt hast, selbstverständlich auch gegen andere O-Lines oder in anderen Spielen generell zu zeigen?
Ja, das ist definitiv das Fragezeichen dabei. Ich meine, es war gestern keine Elite-O-Line auf dem Platz gegen unsere Defense und es war auch keiner der Top-5-Quarterbacks, der dahinter gestanden hat. Von daher, man muss aber jetzt die gute Leistung auch nicht schmalreden, nur weil der Gegner nicht prominent genug gewesen ist, sag ich mal. Es war für die neu formierte Defense da, wo sehr, sehr viele junge Spieler auf dem Platz gestanden haben, einfach mal eine Bewährungsprobe. Die haben sich jetzt gut gemacht gestern. Also es war es ist ja schön, wenn du dich langsam steigern kannst. Hättest du direkt auf Patrick Mahomes und die hättest du dir schief getroffen, hättest du vielleicht wieder einen Arsch voll bekommen wie letztes Jahr, dann wäre die Stimmung gleich wieder im Eimer gewesen. So kannst du deinen Jungs sagen, Mensch, guck mal, das, was wir jetzt den ganzen Sommer über trainiert haben, es funktioniert, ihr habt es gut gemacht. Und wenn es dann vielleicht beim nächsten Mal ist es auch noch keine Elite-Offense, die auf die wir da treffen, die jetzt auch gerade gestern in Dallas gezeigt haben,
sogar auf Home-Turf
in New York. Ja, stimmt, war gar nicht in Dallas, ja. Entschuldigung, ja, du hast recht. Es war noch ein Home-Game. Daniel Jones ist kein Elite-Quarterback. Die O-Line ist auch nicht eine der besten, die Giants haben. Du kannst dich quasi steigern. Und wenn du dann irgendwann im Laufe der Saison mal auf was richtig Gutes triffst, dann kann es passieren, dass du so diesen Lauf mitnimmst und sagst, ja, Mensch, wir haben bisher sehr gut gespielt. Jetzt lass dich doch auch erstmal kommen.
Absolut. Da stimme ich dir vollkommen zu. Das wäre auch mein Take gewesen. Du spielst jetzt gegen eine O-Line und gegen eine Offense gestern, die auseinandergenommen wurde vom Gegner. Und auseinandergenommen ist das absolut richtige Wort dafür. Und die haben so viel aufzuarbeiten. Und wenn die jetzt das Tape von den Cardinals gestern sehen, dann dürfen die schon ein bisschen zittern. Natürlich ist die Frage, ob wir das in Woche 2 tragen können. Aber wenn du das Spiel gegen die Giants nächsten Sonntag so angehen kannst, mit genauso viel Druck von der O-Line oder genauso viel Druck von den Front 7, dann wird das für die Giants wieder ein echt unangenehmes Spiel.
Definitiv. Und zu der
Was?
Ich wollte noch ein kurzes Wort zu deinem Rotation-Take sagen, den du gerade vorher erwähnt hattest. Ja. Das Schöne daran ist ja auch einfach, wenn du deine Spieler öfter wechseln kannst, dann ist es auch für die Offense halt schwieriger, sich darauf einzustellen, was dich jetzt erwartet. Ne, zum einen sind die Offensive Line wird vielleicht nicht so oft getauscht wie die Defensive Line. Das heißt, die haben alle ein paar mehr Snaps in den Knochen und sind vielleicht auch ein bisschen kaputter am Ende des Tages. Und zum anderen, wenn du immer wieder verschiedene Defense-Schemes machst, dann ist es halt für den Quarterback und die Offensive Line halt auch schwierig zu sagen, alles klar, guck mal, da stehen die drei Jungs schon wieder, jetzt können wir hier erstmal Kaffee trinken und da passiert sowieso nichts. Ne, wenn du immer wieder andere Gegenspieler hast und immer wieder dich neu darauf einstellen musst, was jetzt eigentlich passieren könnte, dann hilft das auch der Defense Line halt stabiler auszusehen.
Das stimmt, selbstverständlich. Gut. Wir hatten, was lief gut, was lief nicht so gut. Wir haben Offense, wir haben Defense so ein bisschen abgedeckt. Wir haben jetzt nur noch nicht über Nolan Cooney gesprochen, aber alles, was wir über Nolan Cooney sagen müssen, ist, dass er für mehr Yards gepuntet hat, als wir insgesamt in der Offense generiert haben. Also von daher lassen wir das Thema mal außen vor. Benennen wir doch Spieler ganz kurz, jeder einen bitte nur, der Zeit gegeben. Benennen wir doch bitte jeder bitte einen Spieler, der uns besonders gut gefallen hat gestern im Auftritt. Lukas, du darfst anfangen.
Der mir besonders gut gefallen hat gestern.
Oder den du hervorheben möchtest.
Dann, ich glaube, da würde ich Quan Wallace nehmen. Weil Quan Wallace als Safety gestern reinkam, viel in der Rotation war. Wenn er drin war, war Jalen Thompson häufig als Nickel unterwegs. Und der Mann ist halt in die Tackle gesprungen, wie sonst was. Der hat sich richtig aufgeopfert, der hat richtig Energie gezeigt. Er hat genau das gezeigt, was wir sehen wollen. Er hat auch die nötige Violence ins Spiel gebracht, die man brauchte. Und er ist, glaube ich, einer, wenn der so weitermacht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Er war undrafted, oder?
Kayvon Wallace.
Ja.
Also erstmal kam der von den Eagles.
Gut.
Der kam doch erst dazwischen jetzt dazu wieder.
Richtig, genau. Kayvon. Aber stopp, ich meine Kayvon Wallace. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und
wo sind deine Gedanken gerade einfach?
Es war ein langer
Tag.
Kayvon Wallace war gut, aber er war jetzt nicht undrafted, er kam aus dem Waiver Wire von den Eagles.
Jetzt lass mich bitte, macht ihr mal eure Takes, ich guck mal, ob ich mich nicht gerade total vertauen habe.
Okay, aber du hast schon recht. Also ich meine, Kayvon Wallace hat auf jeden Fall das gemacht, was du gesagt hast. Also von daher, bis dahin hat das Sinn ergeben.
Hättest du den Rest einmal weggelassen, hätte er sonst keiner gemerkt.
Das wird ja keiner hier.
Ich schwanke zwischen zwei Namen, aber wenn ich nur einen, zwischen drei Namen.
Du darfst, okay, wenn du zwischen drei Namen schwankst und du sagst mir, du kannst dich auf zwei beschränken, darfst du zwei haben.
Gut, dann streiche ich Victor Dimukidji.
Okay.
Und liege mich. Also muss ich gerade mal eben husten, sorry. Dann lege ich mich fest auf Dennis Gadeck mit seinen beiden Sacks. Also der war auch wieder mit seinem Tanz, also der war schon emotional Leader, vor allen Dingen, weil der Strip-Sack auch zum Touchdown geführt hat, den einzigen, den wir gemacht haben, durch Cameron Thomas. Und Nummer zwei ist Zaven Collins. Er hat endlich mal gezeigt, das, was er kann, als er jetzt durfte. Ich glaube, wir haben eine gute Position für ihn gefunden. Ne? Er hat nicht nur seine beiden, also nicht das Fumble, das er recovered hat, nicht nur die Interception, die er gefangen hat, der hat auch sonst richtig gut Druck gemacht. Und auch Löcher gestopft. Der hat auch sehr gut unterstützt beim Lauf oder gegen den Lauf. Hätte ich mich auf einen festlegen müssen, wäre ich bei Zaven Collins geblieben, glaube ich.
Ja.
Und da ich jetzt zwei sagen darf, nehme ich Gardeck noch dazu.
Okay, was ich zu Zaven Collins, ich meine, Gardeck war, glaube ich, brauchen wir nichts zu sagen, war sehr, sehr auffällig. Was du bei Collins, und du hast es gerade gesagt, im Sinne von, wir haben eine Position für ihn gefunden, du hast halt einfach gemerkt, sein Spiel war so viel einfacher als vorher. Seine Gedankenstränge, seine Aufgaben, die waren so viel stringenter. Ja, das war nicht, wenn das, dann das. Oder wenn, dann das. Es war entweder, du läufst da rein oder du droppst in Coverage. Mach eins von beiden, hab Spaß dabei, aber viel Spaß. So, ne? Und du hast es gesehen, er war so viel freier in der Bewegung, auch die Interception. Er ist ja einfach in die Coverage gedroppt, hat seine Zone da gehalten und dann hat er seine Instinkte so ein bisschen spielen lassen und hat so ein bisschen den Augen von Sam Howell gefolgt. Ja, also gerade auch bei dem Play hast du einfach gesehen, das ist das, was Zaven Collins am Ende des Tages ausmacht. Ich meine, ja, das Ding war auch von Sam Howell extrem schlecht geworfen, keine Frage. Unabhängig davon aber hast du einfach gesehen, das gibt Zaven Collins eine gerade Linie vor und er läuft dir die gerade Linie auch. Du musst ihn nicht direkt im ersten Jahr direkt Slalom laufen lassen, oder hast du nicht gesehen, ne? Von daher, das auf jeden Fall fand ich auch sehr auffällig, ja.
Ja, vielleicht ist es einfach die Situation gewesen, dass sie ihm direkt den Green Dot geben wollten, dann doch nicht gegeben haben und ihn das irgendwie auch komplett verunsichert hat. Und wenn er schon auch den Anspruch vielleicht erfüllen wollte, die Defense zu führen, aber in seinen jungen Jahren, da kann man ihm auch keinen Vorwurf was machen, vielleicht von der Übersicht hier auch noch gar nicht in der Lage dazu gewesen ist,
ja.
Dass er dann halt einfach dadurch, weil wie du gerade sagst, weil er viel zu viel auf dem Schirm hatte, gar nicht wusste, was er machen soll und sich dann irgendwie entschieden hat und das Falsche genommen hat. Und jetzt hat er halt weniger Optionen und kann auch weniger falsche Entscheidungen treffen. Und wenn man ihm noch die richtigen Optionen vorgibt, dann, der Junge ist ein Athlet, der hat eine Schnelligkeit und hat einen Brecher, kriegt einen Körper. Also,
ja.
Wenn du ihn richtig gut einsetzt, dann kann man an dem echt noch viel Spaß haben. Und der ist ja erst im dritten Jahr. Also du hast noch nicht mal irgendwie jetzt die Zeit verloren wie bei Simmons oder damals bei Hassan Reddick.
Du hast ihm halt einfach den Druck, wie du schon gesagt hast, dann ist mit dieser ganzen Green-Dot-Debatte, der hatte einfach so viel Druck auf seinen Schultern. Das ist zum Scheitern verurteilt gewesen, in meinen Augen, wenn man das jetzt mal rückwirkend betrachtet. Gestern haben wir den Zaven Collins gesehen, der auch als Leader fungiert hat. Denn ich habe von ihm auch ein Interview gesehen nach dem Spiel und wie er das solide runteranalysiert hat und dann einfach seine Meinung gesagt hat, echt richtig gut, genau so wollen wir ihn in Zukunft sehen und man hat jetzt endlich, wie du schon gesagt hast, den richtigen Zugang zu ihm gefunden, so würde ich es einfach bezeichnen.
Mhm. Ja, dann bin ich dran mit meinem Spieler, wa? Auf den kommt ihr übrigens raus. Auf den kommt ihr nicht.
Doch.
Ja?
Kitchwell Clark.
Verdammt, Dennis, Alter, tschüss! Nein!
Den hätte ich jetzt tatsächlich, also jetzt die anderen noch waren halt in ihren Aktionen spektakulärer, was Tackles betrifft, was die Sex betrifft, Strip-Sack, Dennis Gardeck und Cameron Thomas und so weiter, alles drum und dran. Aber Kitchwell Clark, ich will dir jetzt nicht deinen Take wegnehmen, aber Kitchwell Clark ist für mich insofern positiv gewesen, weil er nicht negativ aufgefallen ist.
Halleluja,
ganz,
Dennis.
Halleluja. Und ganz kurz, ich hatte den Namen auch im Kopf, aber ich habe gedacht, ich habe die Folge am Donnerstag beendet mit der Prediction über ihn und seinen Namen so krass erwähnt, da konnte ich nicht schon wieder ihn als Notausgang nutzen.
Ey, aber jetzt mal ganz im Ernst, Kitchwell Clark war nicht einmal im Fokus der Kamera. Der wurde nicht mal getargetet. Ich würde gerne wirklich, und das werde ich mir diese Woche irgendwie, werde ich mir organisieren, ich werde mir die Zahlen von Kitchwell Clark holen. Ich werde mir die PFF-Grade organisieren, ich werde mir die Target-List-Zahlen organisieren, weil ich möchte wissen, wie oft der versucht worden ist, angeworfen. Du hast ihn nie gesehen. Nie. Der Ball ging immer in die entgegengesetzte Richtung. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht wie. Aber irgendwas hat Kitchwell gut gemacht. Wenn du als Cornerback nicht auffällst, als Rookie-Cornerback, machst du irgendwas gut. Also insofern, ey, ich sag nur, Kitchwell Clark. Ich sag nur.
Ja, der ist einfach unfassbar stark gewesen, wie du schon gesagt hast. Er ist nicht aufgefallen, hat keine PI gezogen oder sonstiges, was wir häufig bei unseren Rookies gesehen haben. Also wirklich einfach sensationelle Vorstellung von ihm.
Ja, und es war jetzt nicht so, dass er nichts zu tun hatte oder sowas, ne? Wir reden ja hier jetzt nicht nur von Terry McLaurin, wo er ja wahrscheinlich dann auch das ein oder andere Mal gegen ihn, sage ich mal, aufgestellt war in Coverage, sondern du hast natürlich auch Jahan Dotson, du hattest Curtis Samuel. Das sind jetzt auch keine Nichtnamen. Also insofern, wie gesagt, ich hole mir die Zahlen, die können wir gerne Donnerstag in Vorbereitung auf das Giants-Game nochmal aufbereiten, aber Kitchwell Clark wollte ich nur nochmal angesprochen haben, ist nicht aufgefallen, war nicht auch immer, ich meine, ich habe ja den Broadcast gesehen, ich habe ihn noch nicht einmal gesehen, im Broadcast, oder, also, nicht einmal in der Kamera.
Ich müsste auch hardcore überlegen.
Mir fällt da keine Situation rein, bin ich ehrlich.
Was hatten die Rookies, gerade auch die Drafted Rookies, eigentlich für einen besonderen Patch auf ihren Trikots? Habt ihr das gesehen?
Nee.
Mhm. Ja. Also wenn mich nicht alles täuscht, stand da irgendwas mit Premier, also sowas wie Premiere, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, dass es passte, diesen Patch hatten nur Rookies, die gedraftet wurden von uns. Und auch bei den Commanders. Also irgendwie muss man da eine besondere Aktion für die gemacht haben.
Wahrscheinlich, ne? Vielleicht irgendwie, was ja, muss, also von wegen so Debüt oder sowas, ne? Vielleicht. Vielleicht ist und das, du darfst meine Trainingssachen am Training tragen, Stempel.
ganz schnell noch,
damit haben die Leute gezeichnet, die das Wasser nachher wegtragen müssen. zurück zum Bus tragen oder sowas.
Ja. Stark. Noch ganz schnell. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich meine, ich habe gestern irgendwie so eine doofe Aussage über Wallace gehört im Broadcast oder sowas. Noch ganz schnell, natürlich, wie ihr gesagt habt, er wurde gedraftet. 2020, Runde 4, Pick 127 von den Eagles und wir haben ihn übers Waiverwire geholt. Aber er hat mir gestern richtig gut gefallen, weil du nicht den Eindruck hattest, dass er neu in diesem System ist.
Ja.
Er hat ja auch letztes Jahr unter Jonathan Gannon gespielt.
Das und ist vollkommen richtig. Aber trotzdem heißt es nicht, dass es Plug-and-Play sein muss.
Nee, das heißt es nicht. Aber letzte Woche habe ich ja auch noch ein Take gehört, wo gesagt wurde, Jonathan Gannon versteht sich sehr gut darauf, underrated Defense-Backs besser zu machen oder ins Rampenlicht zu führen. In dem Fall passt das Beispiel halt. Ne? Quan Wallace ist jetzt keiner der schillernden Stars der Eagles gewesen und der gesamten NFL. Einfach nur ein solider Spieler und gestern hat er halt gezeigt, dass er solide sein kann. Und
ja.
Für ihn passt die Zusammenarbeit mit Jonathan Gannon offenbar.
Und ich bin ehrlich, also ich meine, wenn wir eine Quintessenz aus der heutigen Folge oder aus dem gestrigen Spiel mitnehmen können, dann dass wir von der Defense tatsächlich, oder dass wir zumindest wissen, Jonathan Gannon und Nick Rallis können tatsächlich Defense callen. Der Gameplan hat mir sehr, sehr gut gefallen gegen die Commanders. Wie gesagt, ich meine, im Durchschnitt sind die Commanders für 3,1 Yard gelaufen und die Pässe gingen für 4,3 im Durchschnitt. Ich meine, nach viel mehr kannst du nicht fragen. Der längste Scoring Drive der Commanders war, was hatten wir gesagt? Ich glaube 30 Yards, 40 Yards. War das längste der Gefühle. Und das genaue Gegenteil war so ein bisschen die Offense. Und da muss ich tatsächlich sagen, der letzte Take dazu, da hat mir so ein bisschen die Adaption auch gefehlt von Drew Petzing in der Halbzeit. Also so viel, wie die darüber gesprochen haben, von wegen, ja, und wir machen dann in der Halbzeit Adjustments und so weiter, ne, was ja alles ja vorher auch besprochen worden ist, vor dem Spiel in der Pressekonferenz und so weiter, muss ich sagen, das hat mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt, habe ich so ein bisschen vermisst, weil ich habe viele Elemente aus der ersten Halbzeit gesehen, so diese Screen Calls bei Dritter und Lang zum Beispiel, habe ich schon wieder Flashbacks bekommen teilweise, oder permanent diese Laufspielzüge durch die Mitte, wenn du aber doch realisierst, dass die Löcher in der Mitte permanent gestopft werden und du vorher Marquise Brown und Rondale Moore auf Outside-Runs etablieren konntest, warum versuchst du es denn nicht einfach nochmal mit so einem Outside-Ding? Also da hat mir so ein bisschen, keine Ahnung, die Adaption gefehlt. Aber vielleicht ist das ja was über die Saison hinweg kommt und wo auch True Passing sich natürlich weiterentwickelt.
Da stimme ich dir bedingt zu. Ich wollte noch ganz schnell bei der Offense was einwerfen, was mir jetzt in unserem Spiel, in unserer Spielanalyse hier eingefallen ist. Es ist so, mir hat aber auch gut gefallen, dass du eigentlich bis zum vierten Quarter, wo die Screen Passes oder was es war, wo wir diese Flashbacks bekommen haben, wo sie halt gar nicht mehr funktioniert haben, wusstest du eigentlich auch nie, was kommt von der Offense. Sie hat dich entweder mega überrascht, war solide oder viertes Quarter ging halt in die Hose. Aber natürlich ist das große Problem, dass es keinen Scoring Drive der Offense gab, kein Touchdown Scoring Drive, weil wir hatten ja einen Scoring Drive mit dem Field Goal direkt nach der Halbzeit. Aber das ist halt, da stimme ich dir vollkommen zu. Und da hat auch die Adaption gefehlt, weil einfach auf diese Plays, die gefühlt letztes Jahr schon nicht funktioniert haben, zurückgegriffen wurde. Aber ich bin mir auch nicht sicher, war das schon das komplette Playbook?
Kann es gar nicht gewesen sein eigentlich. Also ich vermute einfach mal, das waren dann ja auch oftmals relativ simple Plays, weil es ist tatsächlich der Abstimmungsproblematik geschuldet, die wir vorhin angesprochen haben, dass man noch nicht so oft auf dem Platz gestanden hat zusammen. Die können ja First-Team-Reps wert Josh Dobbs natürlich massenhaft bekommen haben in den letzten beiden Wochen im Training. Aber Training und echte Defense-Line gegenüber, also die auch wirklich versuchen, dich umzukloppen, ist halt doch so zwei Paar Schuhe. Und vielleicht hat man es versucht, einfach ein bisschen einfacher zu halten und nicht zu viel aus dem Playbook schon rauszuholen, um die Jungs nicht noch mehr zu überfordern.
Ja, ich würde sagen, lassen wir das Thema erstmal so stehen. Wir approachen so ein bisschen wie eine Stunde-Marke und finden zum Ende der Folge mit noch zwei weiteren Watchlists, die ich mir überlegt habe. Einmal natürlich die Injury-Watchlist. Man darf sie nicht vergessen. Jalen Thompson hat während des Spiels einen harten Hit eingesteckt. Da hat er, glaube ich, irgendwie was in die Rippen bekommen oder was war das? Ne? Aber stand später wieder auf dem Platz. Wahrscheinlich wird er auf dem Injury Report mit irgendeinem Bumps und Bruises oder wie Jonathan Gannon das ja gerne nennt, auftauchen, nehme ich mal an.
Aber hat auch nur einen Snap gefehlt.
Aber wollte ich sagen, er hat ja wieder das Spiel zurückgefunden. Und dieselbe gilt auch für Kevin Strong. Bei ihm sah das tatsächlich noch ein bisschen schmerzhafter aus, aber auch er hat am Ende des Tages wieder ins Spiel zurückgefunden. Also das zumindest die zwei offensichtlichen Verletzungspausen, die auch die Cardinals hatten in dem Spiel. Beide Spieler haben zurück aufs Spielfeld gefunden und ansonsten glaube ich, zumindest für uns bisher nichts Ersichtliches. Mal gucken, was der erste Injury Report hergeben wird der Woche. Lukas?
Was da vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, die Befürchtung mit Kevin Beachum, die wir Donnerstag leicht geäußert haben, ist natürlich leider wahr geworden, ne? Dass er sich an der Hand verletzt hat und nach Mittwoch, meine ich, gar nicht mehr trainiert hat, beide Tage komplett raus war. Der Mann ist auch, wenn er jetzt Rotational Guy in unserer O-Line geworden ist, aber wichtig, finde ich, weil ich glaube, er hätte in so Drucksituationen gestern im vierten Quarter einfach Stabilität geben können. Alles rein spekulativ. Aber da hofft man ja, kann man ja eigentlich nur hoffen, dass er schnell wieder da ist.
Aber ich dachte mir gestern, als ich Jalen Thompsons Verletzung kurz gesehen habe, ne, bevor er dann wieder zurückgefunden hat, dachte ich mir kurz, okay, cool, der Umbruch ist komplett. Die beiden Spieler, die letztes Jahr für uns jedes Spiel gestartet sind, sind dann jetzt auch verletzt in Woche 1. Danke dafür. Also,
ja, verstehe ich
was sehr ist gut. Das? Ist das schlechtes Karma? Ist das ein schlechter Scherz oder sowas? Ja, Dennis.
Naja, jetzt auf der Offensive-Seite mit Kevin Beachum habe ich das Gleiche gedacht wie du. Aber auf der Defense-Seite ist es, glaube ich, auch einfach dem Spielstil geschuldet. Wenn du dabei und dann reingehst, dann hast du natürlich auch immer die Gefahr, dass du dich dabei selber, dass du selber dabei wehtust.
Natürlich. Ich meine, wenn du sowas sagst, fliegt mir direkt dieses Bild von Buddha Baker in dem Playoff-Spiel gegen die Rams vor Augen, wo er sich da die Nackenverletzung zugezogen hat, im gefühlt dem vorletzten Play des Spiels oder was. Ja, wenn du alles aufs Spielfeld bringst, musst du damit auch rechnen. Nee, okay, den Satz bringe ich nicht zu Ende. Das wünscht man nämlich keinem. Aber vielleicht
was gehört zum
Sagen, was aber ich sagen, kann was passieren.
Um es mit deinen Worten vom vorletzten Jahr mal zu sagen, Joshua, wenn du Trey Lance so in die Defense-Line reinwirfst, musst du dich nicht wundern, wenn der Junge vom Platz runter rennt.
Ja, das war ja auch ein Advice, der Trevor Lawrence, den Trevor Lawrence an Dingens gegeben hat, ne? Anthony Richardson, der sich da eingefangen hat gegen Ende des Spiels auch an der Goal-Line. Also von daher, stay safe an alle. Wie gesagt, aber keine weiteren immanenten oder zumindest offensichtlichen Verletzungen. Mal gucken, was der Injury Report hergeben wird, der erste. Das werden wir dann Donnerstag beleuchten. Und die andere Watchlist ist die, was macht mein anderer First-Round-Watchlist? Was macht mein anderer First-Round-Pick-Watchlist? Und die Houston Texans haben selbstverständlich verloren gegen die Baltimore Ravens mit 19-25 unterlegen. War keine Glanzleistung der Baltimore Ravens, keine Frage. Ich glaube, auch gegen jedes andere Team in der NFL hätten sie verloren. Aber Texans haben verloren.
Das war so ein bisschen Not gegen Elend gestern, ne? Das Spiel.
Das war ganz traurig anzusehen, bin ich ehrlich. Der einzige Hoffnungsschimmer da war Zay Flowers hier, der Rookie-Wide-Receiver. Der hat gut ausgesehen, aber ansonsten war es das auch.
Und da bin ich voll deiner Meinung.
Es ist wirklich, J.K. Dobbins hat auch echt die Seuche für sich gepachtet. Das ist ja wirklich traurig. Der verletzt sich doch gefühlt, seitdem er gedraftet worden ist, in jeder Saison in den ersten 2-3 Wochen. Das tut mir wirklich leid. Und jetzt hat er sich die Achillessehne gerissen. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, der Mann kann einem einfach nur leid tun.
Wirklich?
Ich habe das gestern Abend auch zu meiner Freundin gesagt, du musst dir vorstellen, die fiebern alle darauf hin wie bekloppt, reißen sich in den Preseason-Spielen in der Preseason generell den Arsch auf und nach Woche 1 ist alles vorbei. Also das muss heartbreaking sein.
Das ist absolut verrückt.
Frag mal den Kollegen Marlon Mack.
Ja,
frag mal den Kollegen Marlon Mack. Der hat sich mal bis Woche 1 geschafft.
Ja, der ist auch nicht der Einzige. Aber gut. Nee,
aber gerade die Position ist halt auch ärgerlich. Ne? Da kommt immer wieder Young Guns nach, die deinen Job haben wollen. Du hast nur ein paar Jahre und wenn du dann ständig verletzt bist, werden irgendwann auch mal die GMs nicht mehr auf dich zukommen und dir einen Vertrag geben, weil sie sagen, okay, Kollege,
ja.
Ich brauche jemanden, der mehr als 2 Spiele schafft. Viel Glück noch in deinem Leben, aber das war's dann an dieser Stelle. Also es ist echt Pech. Gerade auf der Position ist es halt immer schwieriger, dann auch zurückzukommen.
Das stimmt wohl. Ansonsten, was noch für erwähnenswerte Spielergebnisse gab es, die Los Angeles Rams haben 13 gegen die Seattle Seahawks gewonnen. Ein Ergebnis, mit dem wahrscheinlich so keiner gerechnet hatte, auch in der ersten Woche. Also von daher, die NFL weiß, wie immer, zu überraschen. Ich würde sagen, hat noch einer von euch einen Punkt, den er gerne ergänzen würde? Weil ansonsten würde ich die Folge gerne mit einem letzten Take schließen. Dennis, hast du noch was? Lukas schüttelt den Kopf.
Schließ mal.
Ich schließe die Folge mit folgendem Take. Und zwar, und ich fand das wirklich sehr, sehr schön, egal was die Medialandschaft bei Twitter und so weiter über die letzten Monate hinweg über die Cardinals versucht hat zu propagieren, mir hat ein Kommentar von dem Broadcast gestern wirklich sehr, sehr gut gefallen und er ist mir wirklich sehr hängen geblieben. Und zwar, ungleich dessen, wie die Cardinals ihre Saison beenden werden, das, was sie gerade bauen, aufbauend auf dessen, wie sie gestern aufgetreten sind, gerade in Sachen Physis zum Beispiel, defensiv und so weiter und so fort, das ist nicht nur ein Team, das musst du dieses Jahr für einige Spieler auf dem Zettel haben, weil, sind wir ehrlich, wäre die Offense gerade gezogen worden gestern, hätten wir das Spiel gewonnen de facto. Ist tatsächlich ein Team, das du nicht nur diese Saison auf dem Zettel haben musst, sondern wo du auch nächstes Jahr sagst, wo sind die hergekommen? Und das wirklich war ein Kommentar, wo ich gestern von dem Broadcast gesagt habe, das war nicht gescriptet, das war nicht also forciert, der Kommentar oder sonst dergleichen, das fand ich wirklich sehr schön. Und damit möchte ich auch, wie gesagt, heute die Folge beenden. Wie gesagt, ich glaube, unabhängig von dem Ergebnis haben wir sehr, sehr viel Positives aus dem Spiel nehmen können und freuen uns wirklich auf das Spiel in Woche 2. War, wie gesagt, eine bittere Pille, weil wir haben so ein bisschen wegen eigener Unzulänglichkeiten das Spiel verloren, aber das gehört nun mal in einem Rebuild-Jahr dazu, wie die Butter unter das Nutella. Und in dem Sinne,
Joker.
Was, Lukas, wir müssen deine Zeichensprache nochmal. Digga, was ist das für ein Zeichen? Was soll ich damit anfangen?
Das ist der Hashtag, Freund. Und dieser Hashtag sagt, bright future ahead.
Ich wusste, okay, gut. Dann lassen wir das mal so stehen. Ich verkneife an der Stelle jeden Wortwitz. Ich wünsche euch beiden einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr wieder am Start gewesen seid.
Sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit.
Dito. Und einen noch schöneren Abend. Danke dir, Dennis. Und einen noch schöneren Abend, Tag, Mittag, Nacht wünsche ich euch, Bird Gang. Und wir hören uns am Donnerstag das nächste Mal wieder, wenn es heißt Rise Up, Redzi.
Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.